Hallo, hier ist der Michael von Hummel Kaffeesysteme. Mir gegenüber, Corona-mäßiger Abstand. Tom, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Michael.
Tom ist der Inhaber der W&S Röstmanufaktur in Linsengericht, unsere Lieblingsrösterei. Die Stammhörer kennen ihn, weil wir im Endeffekt alle Podcasts zusammen machen. Und Tom, ich habe mir mal überlegt, ist es möglich, schaffen wir es, unsere tägliche Arbeit, ich sag mal so, als Inhaltsangabe für den privaten Konsumenten hier darzulegen? Wie gehe ich denn vor, wenn ich jetzt ohne Barista-Guide-Paket von uns oder ich kam ganz jungfräulich zu einem Siebträgersystem und habe keine Ahnung, wie ich die Mühle einstellen soll. Können wir denn so eine Kurzanleitung strukturieren? Was meinst du? Probieren wir es mal. Ja, wie geht man da los? Natürlich, ohne Erfahrung geht da nichts, ohne die richtigen Schritte. Es ist natürlich auch eine optische Sache und auch eine akustische und sensorische Sache, aber zumindest theoretisch so ein paar Schritte abklopfen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann, wenn man eine Mühle einstellt, gibt es schon verschiedene Ansätze, wie man da vorgeht. Ich stelle ja auch immer wieder fest, wenn wir Mühlen einstellen bei Kunden oder mit neuen Kunden das zusammen machen, die vielleicht auch einen Kurs besucht haben oder im Internet recherchiert haben, dass die Ansätze manchmal ganz andere sind als bei uns. Die führen auch zum Ziel, aber wir haben halt eben unsere Methode, die recht gut funktioniert, wenn wir an sowas rangehen. Gerade mal von null weg, eine Mühle, die bereits eingestellt ist, nachzustellen, ist immer die eine Sache. Ich habe da aber auch in allerkürzester Vergangenheit einen Kunden gehabt, der als Beispiel einen Kaffeeausschank betreibt in einem Trailer, also im Außenbereich.
Ja.
Und der hat dann mich angerufen und sagte, hier, ich habe die und die Veränderung im Produkt, das ist morgens eher so und mittags ist etwas anders, das hängt mit der Temperaturkurve in diesem Trailer da zusammen, hat dann selbst was nachgestellt und die Ergebnisse waren so, dass er dann am Mittag den zweiten Anruf getätigt hat, es hat keinen Wert, du musst mal kommen, ich auch, habe das auch gern gemacht. Es ist also auch mit einer mündlichen Anleitung nicht nur getan, aber ich finde, wir können ja einfach mal schon rein erklären, wie machen wir es? Und
ja,
ich glaube, der ein, zweimal sowas zu Hause selbst macht und so einen Podcast hier anhört, der wird dann schon recht schnell feststellen, aha, hier habe ich eine Leitlinie zur Orientierung.
Ich glaube auch, das ist zumindest mein Lehransatz, wenn ich Maschinen aufstelle im privaten Bereich oder wenn ich diese Barista-Seminare gebe. Wir haben eine komplett andere Zielsetzung im privaten Haushalt, weil erstens, gegebenenfalls muss nicht jedes Getränk sein wie das andere. Das ist also auch wie Barista-Light. Man kann, selbst wenn man zu Hause unheimlich viel Spaß hat, der Anspruch an den professionellen Barista ist ein Vielfaches höherer als der zu Hause, weil er wird, auch wenn er mal ein Getränk nebendran haut, er könnte es gegebenenfalls weggießen, er kann es trotzdem trinken, weil es immer noch besser ist als von einem Vollautomaten. Die Konsistenz, dass wirklich jedes Produkt wie ein anderes ist, diesen Anspruch hat man zu Hause nicht und das ist die Schwierigkeit in einem professionellen System und deswegen tun sich auch viele so schwer, weil dann muss eben alles stimmen. Das haben wir mal gesagt. Ja.
Es ist aber im Privaten auf der anderen Seite so. Deshalb muss ich im Privaten vielleicht auch relativ häufig nachstellen, weil ich dort häufiger die Sorte wechsle. Das habe ich im professionellen Bereich weniger.
Ja.
Da suche ich mir meistens das aus oder habe es im besten Fall mehrere Mühlen und kann die bedienen. Im Privaten sagst du, naja, ich war jetzt dort und dort oder habe was geschenkt bekommen und stelle mir die ein. Ich muss ja doch immer mal wieder von vorne anfangen.
Das ist richtig, aber der im Privaten noch mal ganz kurz, ob du der Argumentation folgen kannst. Wenn ich jetzt das zwei Tage nicht hinbekomme, einen Kaffee hinzustellen, dann habe ich zwei Tage schlechten Kaffee getrunken.
Macht nichts.
Im gastronomischen Bereich sind es Kunden, die das zurückgeben oder sagen, da gehe ich nie mehr hin. Also das ist wirklich.
Das sind die panischeren Anrufe.
Die panischeren Anrufe. Ja. Insofern ist es gut. Also nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jede Mühle nochmal nach oben optimieren können und jedes Setup aufgrund einfach unsere Erfahrung, aber es sollte natürlich, und das ist ganz wichtig, der eigene Geschmack im Vordergrund sein und der Spaß am Einstellen, am Experimentieren und auch am Genießen.
Ja.
Um dann mal das zu strukturieren, da würde ich dich bitten, dass du da auch von deinem Erfahrungsschatz uns teilhaben lässt, aber erstmal eine ganz kurze grundsätzliche Erklärung von meiner Seite und zwar, es ist so, dass sobald Wasser Kaffee berührt, geht die Extraktion los. Die Extraktion ist ein Trennverfahren und das Extraktionsmittel ist das Wasser und es löst quasi Aromen und Stoffe aus dem Kaffee aus. Tom, die bei den meisten Siebträgermaschinen kommt ja die ersten Sekunden noch gar nichts in die Tasse.
Ja.
Trotzdem ist die Extraktion schon am Start. Was passiert da? Das ist die gegebenenfalls eine Brenfusion, wie bei einer VEMA-Brühgruppe, die so eine automatische Brenfusion hat. Oder ich habe eine Brenfusion eingestellt, das meistens so ein bisschen getürkt ist. Oder es, aber trotzdem, was passiert denn in einem Kaffee? Wie schmeckt der Kaffee, wenn ich jetzt die ersten 5 Sekunden Extraktion trinken würde?
Wenn das Wasser das Kaffeemehl berührt, dann geht der ganze Prozess los und ganz am Anfang kommen erstmal die Röststoffe. Das, was wir da reinrösten, die erdigen Töne, das kommt als erstes raus. Das heißt, was man immer ganz gut machen kann, das kann auch jeder zu Hause mal probieren, der macht einen Espresso-Shot und nimmt sich vorher 3 Tassen oder 3 kleine Gläser. Können auch gerne mehr sein. Und teilt sich sein Espresso, der normalerweise da durchläuft, immer wieder nach 5 Sekunden beispielsweise, nimmt er die nächste Tasse.
Ja.
Und das probierst du mal nacheinander durch und du wirst feststellen, wie sehr sich der Geschmack verändert. Am Anfang ist es sehr holzig, vielleicht sind die Aromen nicht so ausgeprägt wie vorher, weil die ganze Säure fehlt, die erst am Ende kommt. Fraglich ist immer, wie viel Temperatur ist da? Wie lange braucht eigentlich meine Pumpe? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Für vielleicht auch dann einen anderen Podcast, wie lange braucht meine Pumpe, um es erstmal überhaupt Kaffee herauszugeben unten aus der Brühgruppe? Wie lange braucht sie, um das Wasser einmal komplett durch den Satzkuchen durchzudrücken, bis es das erstmal unten rauskommt? Dauert das zum Beispiel zu lange, habe ich oftmals ein Problem mit einem Trauerrand im Kaffee, wo ich denke, ich habe den zu fein gemahlen. Nein, es kann auch sein, dass das einfach zu lange durchläuft, weil mein Pumpendruck nicht reicht und in diesem ersten Auslösen viel zu viel gelöst wird und das einfach schwarz wird, weil es zu lange braucht, um durchgedrückt zu werden.
Also, ja, es ist auch im Endeffekt eine Aufgabe, auch an den Hobbybarista, diese Aufteilung in 3 verschiedenen Phasen der Espresso-Extraktion, das kann man immer wieder machen und irgendwann mal mit Erfahrung muss man definieren können, das ist die 2. Phase, so schmeckt die 3. Phase, so schmeckt die 1. Phase. Und aus dieser Zusammensetzung kann ich dann auch sagen, wie viel von der 3. Phase will ich denn eigentlich noch dabei haben. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Mach das mal. Ich möchte aber im Endeffekt auch gar nicht so detailliert in diese Extraktion reingehen. Mir ging es jetzt nur darum, dass verstanden wird, dass ab der 9. Sekunde zum Beispiel erst Koffein ausgelöst wird.
So ist es.
Koffein kommt nicht. Das heißt also, am Anfang kommen die vielen Öle, es ist ölig und es ist so, es kommen die Röstaromen und dann kommt Koffein und dann, was hast du, kannst du das definieren? Löst irgendeine besondere Bohnenart früher aus als eine andere?
Das gibt's. Das kann man schon machen. Wir haben auch Kaffees, spezielle Kaffees, die wir herstellen, wo wir sagen, wenn jemand nur eine Mühle hat und hat, manchmal gibt es den seltenen Fall, dass man einen Genusskreis von Menschen bedienen will, in der Familie als Beispiel, wo man sagt, naja, Kaffee trinken wir genauso gerne und viel wie Espresso. Und ich habe aber einfach keinen Platz, zum Beispiel für eine 2. Mühle, die ja dann wirklich dringend erforderlich wäre, wenn ich sage, ich will beides hälftig trinken, wenn ich gar keine Präferenz habe. Und dann haben wir als Beispiel auch einen Espresso, den wir herstellen, wo wir sagen, es gibt schon Bohnen, die viel später dann erst geschmacklich dazukommen in dem normalen Brühprozess, sodass mein Kaffee wirklich anders schmeckt, wenn er also über 30 Sekunden nachher läuft, als der Espresso, der vorher abbricht. Das gibt es, also man kann schon ganz klar eine Kaffeemischung auch abstimmen auf das Produkt, das ist auch das ganz Entscheidende für uns. Wir würden für eine Kaffeemischung als Beispiel immer eine andere Bohnenmischung verwenden als für einen Espresso, weil wir bei einem Espresso einfach erstmal die Aufgabenstellung haben, in einer kurzen Zeit, in einem kurzen, nicht nur zeitlichen Zeit, sondern auch in einer kurzen Wasserperiode, die durch das Mehl durchläuft. Die Aromen müssen alle abgegeben werden. Wir wollen ja, dass der dann fertig ist und dann nichts mehr im Satzkuchen drin bleibt, was ich vielleicht gerne noch getrunken hätte. Aber meine Extraktionszeit ist dann irgendwann am Ende oder meine Füllmenge ist erreicht.
Ja.
Und beim Kaffee ist der Ansatz hier ein ganz anderer.
Okay. Bleiben wir mal zwischen der 10. und der 20. Sekunde. Da passiert ja unheimlich viel.
Ja.
Teilweise sekündlich bis zu 200 Aromen, die dann rauskommen. Der Kaffee wird also pro Sekunde immer komplexer.
Ja.
Gibt es, kannst du da, ich sag mal, in einer Espresso-Bohne charakterisieren, was, welche welche Geschmacksstoffe da eher in dieser Zeit ausgelöst werden? Eher die schokoladigen, eher die nussigen? Oder ist das, kommt es auch auf die Zusammensetzung an? Hast du das als Röster im Griff?
Das hast du als Röster im Griff, aber hier bleibe ich wieder dabei, erstmal auf deiner eigenen Maschine. Okay. Das ist dann wieder das sogenannte Labor, von dem wir immer sprechen. Das können wir bei dir dann auch nochmal nachspielen, hier in deinem großen Kaffeemaschinenpark. Es ist aber nicht so, dass es bei jedem Kunden automatisch dasselbe ist. Es gibt aber Regeln, die werden immer wieder die gleichen sein. Das bedeutet, ab Minute 1, wie du es gesagt hast, ab Sekunde 1, Entschuldigung, die Öle und die kräftigen Töne, die Röstaromen, dann kommt das Koffein dabei. Das hat eigentlich keinen Geschmack, wiewohl man auch immer wieder hört, es könnte eine leicht herbe Note haben, Koffein. Herbe Note, ja. Und dann kommen eben die Säuren dazu. Und eine Säure ist ja nichts anderes. Mit der Säure habe ich andere Aromen, die dazu kommen, aber vor allem, und das ist das Entscheidende an der Säure, sie beeinflusst auch die Aromen der ersten Sekunde, die ich ja dann mit mehr Säure nach vorne hebe. Ja. Also das ist ja das Entscheidende. Nicht immer nur, dass man sagt, ich bekomme hinten heraus mehr Säure und dadurch ein anderes Aroma. Nein, die Säure beeinflusst bereits die Aromen, die von vorher reingelaufen sind. Und das macht es dann aus. Und da muss ich entscheiden. Deshalb mal die Einteilung in diese drei Segmente, wo ich meinen Espresso und einteile. Und wenn ich dann das letzte Drittel trinke, und stelle fest, aha, das schmeckt dann so. Also das wird dann eine flachere Geschichte sein, fruchtig sein, viel Säure drin sein. Vielleicht aber auch die von dir eben genannten schokoladigen Töne als Beispiel. Wenn ich sage, okay, jetzt trinke ich mein Produkt danach einmal zusammen, also in einer Tasse. Und sag, okay, jetzt möchte ich aber von dem vielleicht noch ein bisschen mehr drin haben oder weniger. Ja. Dann weiß ich aber, an welcher Stelle ich eigentlich arbeiten muss. Um was geht's?
Wir sind jetzt im letzten Drittel zwischen 20 und 30 Sekunden. Man sollte jetzt mal pauschal sprechen wir ab der 30. Sekunde vom sogenannten Säurekreuz. Der Kaffee hat seinen genetischen Abdruck eigentlich hinterlassen.
Ja.
Und es kommen nur noch Stoffe in die Tasse, die den Kaffee negativ beeinflussen und nicht mal neutral, sondern negativ beeinflussen, kann auch etwas früher schon sein, das sieht man im Endeffekt oder später, je nach Kaffeezusammensetzung, aber im letzten Drittel entscheidet sich nochmal unheimlich viel, die Komplexität kommt nach vorne und es kommen auch so Sachen nach vorne wie, wenn viel Robusta drin sind, empfinde ich zum Beispiel ab der 25. Sekunde eine gewisse Bitternote und das ist natürlich auch eine komplett subjektive Sache, möchte ich die noch fördern, es gibt ja Leute, die trinken oder die essen weiße Schokolade und andere essen 90%ige Kakaoschokolade, die zartbittrig ist, das ist eine komplett subjektive Sache, wie viele Sekunden ich dann nach der 20. Sekunde ich dem Espresso noch angedeihen lasse.
Ganz klar. Und das ist da auch nochmal wichtig, dann zu sagen, als Beispiel, wenn ich jetzt viel Robusta habe, dann könnte man sich jetzt auch bei dem Trinkgenuss auch daran orientieren, wie es in Italien zum Beispiel läuft. Da haben wir ein ganz klares Robusta-Gefälle, wo wir sagen, von Norden sehr wenig Robusta, nach Süden praktisch nur noch Robusta.
Ja.
Und so unterscheiden sich aber hier dann auch die Trinkgewohnheiten des Espressos. Der ist in Italien ja sowieso kürzer als bei uns, aber der wird von Norden nach Süden noch immer kürzer.
Ja. Ja. Ja.
Und trotzdem muss das nicht bedeuten, dass ich in Neapel als Beispiel den Espresso zeitlich kürzer laufen lasse, sondern ich habe nur noch ein Rinnsal, was da hineinläuft und habe trotzdem meine 20, 25 Sekunden, komme aber dann nur noch auf maximal 20 ml.
Ja.
Und auch das ist ja dann wieder entscheidend. Das heißt, ich kann alles beeinflussen. Ob ich jetzt Robusta habe oder nicht Robusta, also mehr Arabicas drin habe, das ist nicht dann signifikant dafür, dass ich den Espresso kürzer oder länger laufen lassen müsste, sondern es kommt einfach darauf an, was will ich im Endeffekt rausbekommen. Was ist meine Präferenz? Wo möchte ich hin? Und das ist eine Sache, die ist mir sehr wichtig, dass wir es auch nochmal sagen. Dieses Säurekreuzthema, das ist eine Sache, die hängt natürlich auf der einen Seite ganz stark davon ab, wie viel Säure ist denn eigentlich noch in meinem gerösteten Kaffee drin? Du weißt, Säurekreuz ist für uns eine Sache, von der haben wir schon gehört.
Ja. Ja, gut.
Wir haben es, also natürlich haben wir, es gibt einen Moment auch bei unserem Kaffee, der sehr säurearm ist, wollte ich damit auch nur sagen, wo er dann keinen Mehrwert mehr bringt, wenn ich ihn länger laufen lasse. Aber richtig sauer wird es nicht. Aber was ein Thema ist und das Säurekreuz unfassbar nach vorne schiebt, das ist das Wasser. Und das ist ein Thema, wo ich immer sage, da suchen Menschen das von uns eben gerade angesprochene Säurekreuz stundenlang, wo ich sage, ja, das ist schon richtig. Nur du hast dann ein Wasser, das hat eh nur 5 Carbonat, du filterst es auf 1,5 runter und du hast ab der ersten Sekunde einen Säuresturz, weil dein pH-Wert geht auf 2 und du wirst nie das finden, was du suchst. Also wir werden es in der Mühle und der Brunne nicht finden.
Ja. Das ist ganz witzig, das ist auch ungefähr so, wir hatten letztens eine Anfrage, dass wir unbedingt einen Tamper, der Kunde braucht unbedingt einen Tamper, der ganz, ganz konsequent immer gleich fest tampt, hat aber eine Vorratsmühle. Also insofern ist es ungefähr das gleiche Phänomen, Schritt 2 von dem ersten Mal. Ja. Aber nichtsdestotrotz, okay, dritte Phase, das ist dann quasi die Phase, wo der Kunde dann entscheidet, wie er ihm zu schmecken hat, auch die Komplexität. Ja. Wir erinnern uns, ab der 9. Sekunde kommt Koffein dazu, ist natürlich auch klar, dass mit jeder Sekunde der Kaffee erstens aromareicher wird und stärker wird. Ja. Und weshalb erzähle ich das alles? Wir haben irgendwo einen Espresso definiert. Das hat die SCA gemacht. Das kommt ein bisschen noch von den Handhebelmaschinen, die 40 Milliliter aufladen konnten mit einem Hub. 10% blieben ungefähr, des Wassers blieben ungefähr im Kaffeesatz. Also hat man gesagt, der Espresso sind 30 bis 35 Milliliter.
Ja.
Bitte, ich bin kein Freund von diesen Definitionen und jeder soll, wenn er sich 45 Milliliter reinmachen soll, soll er das bitte machen, wenn es zu seinen Tassen passt und seinen Gewohnheiten. Aber trotzdem soll es mal als Anhaltspunkt für unsere theoretische Vorgehensweise jetzt in der Folge dienen. Also 30 bis 35 Milliliter. Und dann definiert man einen Espresso mit einer Extraktionszeit zwischen 20 und 30 Sekunden.
Ja.
Einigen wir uns jetzt mal darauf.
Das nehmen wir genauso. So,
und was machen wir damit? Ja. Wie schaffen wir denn das? Weil das ist genau die Arbeit von einem Barista, das da drin optimal zu halten, für sich alles rauszukitzeln. 60% davon oder sogar mehr, 70% davon kommen über die Mühle.
Das stimmt.
Und deswegen wollen wir heute mal über die Mühle sprechen.
Ja. Sehr gerne.
Wie geht man denn da vor?
Oder wie gehen wir vor?
Wie gehen wir vor? Ja. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen der Anhaltspunkt, sein System mal zu Hause danach einzustellen.
Ja.
Ich möchte von den Kategorien der Mühle nochmal sagen, es ist für uns ganz klar, wir arbeiten mit einem Scheibenmahlwerk. Ein chronisches Laufwerk kommt bei uns nur als Rohbuhr in Frage, das unerhört teuer ist.
Ja.
Ansonsten Scheibenmahlwerk, wir stehen auf stufenlose Mahlwerke, kämen aber mit einem
gestuften Auflauf.
Also so eine Mahlkönig K30, so eine alte, die gestuft war, damit sind wir schon auch klargekommen.
Ja, das ist so eng, das geht.
Allerwichtigst direkt in den Siebträger, Grind on Demand.
Ja.
Okay.
Das ist tatsächlich so, dass mit dem Grind on Demand ja die Dinge vereinfacht wurden gegenüber der früheren Vorratsbehältermühle, die wir ja auch noch kennen, wo wir ja auch in den ersten Jahren praktisch nur diese Modelle draußen hatten und haben die halt auch vor allem bei der Gastronomie immer eingestellt, im Privaten war es aber ähnlich. Aber trotzdem ist nicht alles einfacher geworden durch das Grind on Demand, weil wir einen neuen Faktor mit dazu bekommen haben beim Einstellen der Mühle, nämlich die Mahlzeit. Das war vorher eigentlich gar kein Thema, sondern vorher war die Mahlmenge das Definierte und wie lange diese oftmals sehr, sehr lauten Kaffeemühlen irgendwo in der Ecke gekrischen haben, während vorne der Kuchen verkauft wurde. Das war ja dem Gastronom eigentlich wurscht. Der hat sie laufen lassen, bis die Automatikabschaltung irgendwann Stopp gesagt hat. Dann wurde das abverbraucht. Das heißt, die Mahlzeit ist auf einmal dazugekommen und hat dieses Feld des Einstellens etwas komplexer gemacht, als es eigentlich vorher war.
Ja.
Wenn es aber eingestellt ist, bin ich dafür viel konstanter.
Ja, und ich muss auch wirklich sagen, wir kennen das, Tom, wir waren auch mal oder sind immer noch ein Teilbereich, ein Haushaltswarenladen und verkaufen natürlich ganz, ganz viele Pfeffermühlen. Und man muss ganz klar sagen, es geht in den Bereich Lebensmittel mit ätherischen Öl oder Pfeffer, es geht frisch gemahlen, hat einfach mehr Aromen. Alles, was vor 5 Minuten gemahlen war, verliert Aromen und das nicht wenig. Also insofern tut man sich also keinen Gefallen mit einer schlecht zu dosierenden Vorratsbehältermühle. Das ist zwar ein bisschen finanziell ein bisschen aufwendiger, eine Grind-on-Demand-Mühle, aber macht auf jeden Fall Sinn.
Ja.
Und deswegen sprechen wir jetzt in der Folge über diese
Ja.
Mühlentypen. Am liebsten, und da muss man ganz klar sagen, Grind on Demand, entweder Manuale, wenn man es in den Griff hat, aber wenn man eine einstellbare hat, dann nutzt uns diese Podi nichts, ja. Dann wollen wir es digital einstellen können.
Das stimmt, so ist es. Also ja. Eine definierte Mahlzeit, das ja. Ist nachher
eine... Der Podi ist auch zu, das ist wie ein ja. Kurzzeitwecker, der ist einfach zu ungenau.
Genau.
So, Tom, was machen wir als erstes, wenn wir beide an so eine Maschine gehen und füllen da oben Kaffee rein?
Also das Wichtigste, wenn wir sowas machen, und oft machen wir es ja jetzt, du auch immer wieder im Privatbereich, wenn jemand ein Siebträgersystem bei dir gekauft hat, bei mir ist das mehr die Gastronomie, dass wir halt ganz wichtig dem Kunden erstmal sagen, wenn wir da hinkommen, bitte machen Sie die ganze Maschine eine Stunde vorher an. Also das ist erstmal das Wichtigste. Bitte eine Mühle einstellen auf einem System, das so ist, dass es auch betriebswarm ist, betriebsfertig ist. Denn ansonsten würden wir die Mühle garantiert verkehrt einstellen, weil die Temperaturen nicht passen und dadurch auch die Auslösezeiten und die Auslösemomente ganz andere sind. Also erstmal ein warmes System. Mühle ist an, steht alles auf Null, Werksauslieferung frisch, out of the box, wie es heute ja. heißt. Und dann füllen wir oben eben unseren vom Kunden gewählten Espresso, sagen wir jetzt mal ein, dass wir einen Espresso einstellen wollen. Und das Erste, was du natürlich machst, ist, ich will das vielleicht dazu sagen, viele Mühlen haben schon eine manuale Funktion. Das heißt, ich kann einfach erstmal ganz kurz antesten, ohne dass eine Zeit ablaufen würde. Da kommt vorne Kaffeemehl raus und ich mache einfach erstmal einen halben, dreiviertel Siebträger voll und schaue einfach erstmal optisch, wo steht die Mühle ab Werk? Ist sie ganz grob? Ist sie ganz fein? Wie sieht es aus?
Da darf ich zwei Sachen ganz kurz ergänzen. Das eine ist, keine Angst, liebe Freunde aus dem Haushalt, ihr müsst keine Stunde die Maschine vorheizen, da ist euer Kessel nicht groß genug, aber 20 Minuten sollen es auf jeden Fall sein. Und auch da, wieder vollkommen richtig, jede ordentliche Grind-on-Demand-Mühle, die eine Automatik hat, hat auch eine manuelle Funktion. Das heißt, am Anfang immer erstmal mit der manuellen Funktion arbeiten. Und wie würdest du das optisch beschreiben? Wo wollen wir denn da hin? Wir sprechen dann von Gruppierungen und von,
ja,
hast du da ein paar...
Also das
bildliche Anhaltspunkte.
Ja, wollte gerade sagen, also man kann so zwei Extreme erstmal benennen. Einmal kennt jeder Mehl, das sehr stark gruppiert und verklumpt. Das kennt man, man macht es auf einen Löffel drauf und man hat überall ganz dicke Klumpen, wo diese extrem feinen Partikel aneinander haften. Und das zweite Extrem ist einfach Sand aus dem Sandkasten, der sehr grob ist, wo nichts aneinander haftet, wo ich einzelne Körner mit dem bloßen Auge locker sehen kann. Das wäre vielleicht Richtung Pressstempelmalung, um das vielleicht zu sagen. Also eine ganz grobe Malung. Und das ist beides, was wir erstmal nicht wollen. Ich gucke mir das Mahlgut erstmal ganz kurz optisch an und sehe schon, das geht eher in das Grobe, das geht vielleicht in etwas viel zu Feines. Und egal in was es geht, wenn ich die Mühle einstellen muss, dann nähe ich mich dem optimalen Mahlgrad immer von der groben Seite her an. Ich mache das nie von der feinen Seite. Ja. Da gibt es Präferenzen, Leute, die machen es andersrum. Genau, ja. Ich mache es immer so, dass ich sage, ich bin grob und fahre nach fein. Und wenn die Mühle zu fein wäre, will ich damit auch ganz klar sagen, dann drehe ich sie erstmal grob. Und da geht das Erste los, was ich den Leuten dann immer als Erstes sage, wenn sie noch keinen Kurs besucht haben oder da ein bisschen bisher keine Priorität drauf hatten, dass ich sage, wir reden hier nicht von 360-Grad-Umdrehungen, die ich an dieser Mühle für gewöhnlich dann drehe, sondern wenn ich sage, eine Mühle ist jetzt viel zu fein, also in einem Puderbereich, wo es extreme Gruppierungen gibt, dann reicht das in der Regel, wenn ich sage, ich drehe die jetzt mal von 360 Grad vielleicht 20 Grad auf. Und dann ist gut. Dann habe ich einen riesen Schritt gemacht und werde sofort in einem Bereich sein, der tendenziell schon viel zu grob ist. Mach dann wieder eine kurze Prüfung mit der manualen Taste, guck mir das an und hier nicht den Fehler machen und nur ganz kurz auf die manuale Taste drücken, denn wenn ich nur ganz kurz drauf drücke, da ist noch so viel Restkaffee in dem Bereich von der Mahlscheibe bis zum Auslauf, auch bei hochwertigen Mühlen, dass ich dann sage, okay, ich drücke jetzt nur, damit ich nicht so viel Kaffee vermahle, das ist ja immer die große Angst beim Einstellen, und drücke nur eine Sekunde ganz kurz drauf und sehe dann, ach nee, ist ja immer noch viel zu fein. Und dabei hätte ich es schon, ich hätte nur einen kleinen Moment länger draufdrücken müssen, damit auch das neue grobe Mahlgut erstmal zu sehen ist.
Ja, Ganz kurz auch nochmal, weil ich ja tatsächlich ganz viele Sachen im Haushalt mache und du eben ganz viel in der Gastronomie. Wir fangen nochmal mit den Gruppierungen an. Also Gruppierungen sollten zu sehen sein. Das sind diese Klümpchen. Je größer diese Klümpchen ist, desto feiner ist der Mahlgrad. Und die Gruppierungen, da gibt es leider Gottes auch kein perfektes Abbild, weil es auch was mit dem Durchmesser des Mühlengranses zu tun hat. Je größer der Durchmesser, desto weniger gruppiert sich das, weil die Aufladung nicht so stark ist. Also insofern muss man da nochmal drauf achten. Aber wir sagen mal, wir haben eine 54er Mühle oder eine 64er Mühle, das ist in dem Bereich. Das heißt also, Gruppierungen müssen auf jeden Fall zu sehen sein. Und weil wir stellen ja die Mühle in einem Siebträger grundsätzlich erstmal auf Espresso-Setup.
Genau, wir machen Espresso, und das will ich auch noch sagen, da hast du natürlich vollkommen recht. Einmal hat es was mit den Mahlscheibendurchmessern zu tun, ob sich da was gruppiert und wie. Das hat aber auch ganz viel mit dem Kaffee zu tun. Wenn ich also eine extrem trockene Bohne zum Beispiel male, dann gruppiert sich genau bald gar nichts mehr. Oder es könnte auch gelten für ein altes Produkt. Ja, das ist also auch mal die Gefahr, wenn ich einen Kaffee habe, der in einem Großmarkt die längste Zeit seines Lebens gelegen hat und will den dann einstellen, dann werden wir diese Gruppierungsverhalten nicht mehr haben.
Also ein zweiter Hinweis nochmal, der Kaffee sollte auf einer ganz feinen Messerspitze nicht mehr runterrieseln. Ja. Damit dann nähern wir uns einem Espresso-Mahlgrad an.
Also genau so ist es. Also eine Gruppierung ist am Ende etwas, was wir wollen, aber wir tun jetzt mal so, wenn wir uns diesem Limes, also diese Annäherung, da immer näher herantasten, dass wir es vom Groben tun. Ja. Und das heißt also, eins ist jetzt schon klar geworden, wir beschäftigen uns zuerst mit dem Mahlgrad und später im zweiten Step ist es die Mahlzeit. So ist unser Vorgehen. Es würde nichts bringen, wenn ich eine Mahlzeit einstelle, die dann jedes Mal sich automatisch verändert. Und das muss man jetzt, glaube ich, nochmal erklären. Wenn ich eine Grind-on-Demand-Mühle habe und von Haushalt bis Maximum dessen, was möglich ist im Gastronomiebereich, wird es immer so bleiben, je grober eine Mühle eingestellt ist, desto schneller mahlt sie. Je feiner sie eingestellt ist, desto langsamer mahlt sie. Das bedeutet, immer wenn ich den Mahlgrad angefasst habe, sei es auch nur zum Nachjustieren, nachdem sie perfekt eingestellt ist, weil sich das Wetter verändert hat, werde ich sehr wahrscheinlich auch die Mahlzeit verändern müssen. Bei ganz wenigen Mühlen machen die das von selbst, ist aber eine Automatikfunktion, die nicht besonders gut funktioniert, wie ich finde. Meistens muss man es selbst machen, weil es sich im Zehntelsekundenbereich aufhalten wird. Und immer eine Mahlgradveränderung bedeutet eine Veränderung der Mahlzeit.
Weil das Volumen nicht in der gleichen Zeit in der Form ausgelöst werden kann.
Ganz genau.
Die Mahlgrad haben wir schon gefunden?
Noch nicht. Nein, also wir gehen her.
Wir sind mittendrin.
Also wir sind jetzt da und haben einen sandigen Kaffee, den wir aus der Mühle rausmahlen, und nähern uns nun, und das ist ganz wichtig, langsam dem feineren Mahlgrad an. Immer wieder mit der manualen Taste. Lang genug drücken, das ist jetzt klar geworden, damit ich auch wirklich einen neuen Mahlgrad sehe und nicht mich immer wieder mit dem alten beschäftige und immer einen Schritt hinterher hinke und sage, ich muss ja noch, vielleicht bin ich schon längst da gewesen. Ja. Also deutlich rausmalen, wirklich der Mühle einen Moment Zeit geben, das neue Mahlgut auch herauszudrücken. Und dann irgendwann stelle ich fest, aha, wir reden vom Espresso, langsam kommt wieder aus der sandigen Struktur, wo ich die einzelnen Körner mit bloßem Auge deutlich unterscheiden kann. Wir sagen manchmal ein bisschen übertrieben, ich mache aus einer Bohne 10 Teile. Also ich werde jetzt immer feiner, ich mache immer feinere Klümpchen. Und es fängt an, sich zu gruppieren. Es kommt wieder dazu, dass die Öle und die statische Aufladung miteinander diese Gruppierungen bilden. Und das ist erstmal ein optisch sehr wichtiger Punkt zu sagen, jetzt langsam komme ich in den Bereich eines Espressos, eine Espresso-Malung. Und auch die vorher, ich würde wahrscheinlich den Kaffee noch nicht einmal in den Siebträger reinmachen und überhaupt antesten, ob sie läuft und ob was rausläuft, weil es sowieso zu grob ist. Wenn es anfängt, sich zu gruppieren, dann ist es für eine Espresso-Malung so, dass ich jetzt langsam die Maschine mit dazu nehmen kann.
Aber bitte noch nicht denken, dass wir den schon trinken können. Also wir haben jetzt schon einiges, und das ist vielleicht auch mal so eine Zwischeninfo wert, nicht mit den Presets arbeiten, die in den Mühlen sind, annähern, und realistisch, Tom, 8 bis 10 Tassen sollten schon erstmal getestet werden, bis wir den ersten trinken würden, oder?
Ganz bestimmt. Es ist mindestens sogar, würde ich sagen. Also wenn ich eine Mühle einstelle, bin vielleicht, das muss man auch mal klar dazu sagen, weil ich stelle halt immer wieder fest, auch im gastronomischen Bereich mache ich es mittlerweile dann, und du ja auch, wir machen es ja so, wir bringen ja schon Kaffee extra mit, damit nicht, also man hat oft ein Verständlich, es ist ein Lebensmittel, wir wollen damit sorgsam umgehen, das machen wir. Aber wenn ich eine Mühle einstelle, dann komme ich nicht umhin, vielleicht 250 Gramm hierfür aufzuwenden, wenn es eine von null weg eingestellte Mühle ist und wenn ich das noch nicht so oft gemacht habe, kann es sogar sein, dass es 300 Gramm werden. Also ich muss ein bisschen was einsetzen, ich muss der Mühle Zeit geben, sich zu, ich muss selbst mir die Zeit nehmen, mit der Mühle mich dem anzunähern. Und ich würde jetzt mal sagen, das, was wir jetzt beschrieben haben, von diesem sandigen zu dem jetzt leicht gruppierten, da würde ich sagen, das sind vielleicht 4-5 Malungen gewesen, bis ich feststelle, aha, jetzt bin ich in dem Bereich, der sich für mich als optimal darstellt. Ich darf auch mal den Punkt überschreiten, nochmal sagen, wie weit geht denn das jetzt noch? Und kann eins drüber gehen und wieder eins zurückgehen. Aber ich gehe vom Groben heran, sehe, jetzt gruppiert sich's und jetzt würde ich sagen, manuell einfach mal den Siebträger drunter halten, mit der manuellen Taste malen, vollmalen, um einfach mal zu gucken, wie würde das jetzt rauslaufen. Und hier ist eine Sache wichtig, das ist ein Unterschied, den man klar benennen muss, eine Mühle, die ein Vorratsbehälter hatte, also aus der Zeit, ja, da gab es dann noch Dampfmaschinen zu der Zeit, aber das ist halt was wir noch kennengelernt haben. Die hatte einen Sachverhalt, dass sie in dem Vorratsbehälter praktisch die Luft zwischen den Partikeln des gemahlenen Kaffees herausgedrückt hat, weil es sich da drin gelagert hat, es wurde durch das Karussell mehrfach gedreht, es war keine Luft mehr drin. Wenn ich jetzt eine Grind-on-Demand-Mühle benutze und halte meinen Siebträger drunter und male den manuell voll und mache das nicht oft, dann höre ich immer viel zu früh auf zu malen, weil ich denke, ach herrje, das ist bestimmt schon voll. Wenn ich das dann tampe, ist da nichts mehr übrig. Das heißt, wir haben so viel Luft, ein fluffiges, frisch gemahlener Kaffee, das ist das schönste, der beste Geruch der Welt. Aber es hat eben bei dem Grind-on-Demand immer die Folge, dass es sehr, sehr viel Luftpartikel zwischen den Körnern drin sind und ich die rausdrücken werde. Also optisch im Prinzip diese leere Siebträger etwas überfüllen und dann mal mit dem Tamper zusammendrücken und man wird feststellen, es passt immer locker rein.
Also der Fehler Nummer eins ist, dass man zu früh aufhört, dass zu wenig Kaffeemehl drin ist. Das merken alle Barista-Schulen, die immer wieder als Feedback bekommen, bei mir ist es so matschig, aus Angst davor, dass es zu voll sein könnte. Nein, es ist wirklich voll, es ist an der Grenze, es ist ein kleines Hügelchen auf dem Filterträger und das ist auch gewollt.
Ja.
So, jetzt haben wir das aber auch gemacht. Also wir haben den Mahlgrad, wir haben jetzt auch Manuale jetzt weitergearbeitet und haben jetzt aber trotzdem dieses kleine Hügelchen. Dann kommt das Leveln. Ja, und ob man das jetzt mit dem Leveler macht oder früher haben wir das einfach so ein bisschen verteilt. Leveler ist sicherlich eine einfache Variante, weil auch da wieder Fehler ausgeschlossen sind. Ja. Man muss sich vorstellen, sollte ich jetzt dieses kleine Hügelchen direkt vertampen, dann ist die Dichte in der Mitte deutlich höher als an der Seite und das Wasser würde wirklich in der Seite stärker runterfließen als in der Mitte. Und Wasser ist da wirklich ganz, ganz unfair und sucht sich wirklich den Weg des geringsten Widerstands. Wir haben halt keine gleichmäßige Extraktion. Insofern ist dieser Schritt ganz wichtig. Also erstmal richtig viel rein, Hügelchen, dann dieses Hügelchen verteilen. Und was machen wir dann?
Ja, dann wird getampt.
Ja.
Und das Tampen ist auch eine Sache. Hier würde ich immer so vorgehen, wenn ich einen Kaffee oder einen Espresso einstelle für einen Gastronom, dann habe ich schon mal einen Blick zu denen, die meistens ja anwesend sind, die das dann hier betreiben werden. Das heißt, ich stelle entweder fest, es sind ausgebildete Baristas, dann würden die im Übrigen mir jetzt auch schon längst zur Seite stehen und würden mitmachen. Wenn ich ja feststelle, es ist vielleicht Personal, die hier angelernt werden, die vielleicht noch einen Barista-Kurs gegebenenfalls auch bei euch dann gebucht haben, dann mache ich das so, dass ich das Tampen nicht zu fest mache. Das will ich sagen, ich möchte ein bisschen Luft lassen. Ich bin immer gern erstmal in einem mittleren Bereich. Das bedeutet, wenn ich den Espresso tampe, dann ist das vielleicht, damit man eine Zahl im Kopf hat, vielleicht mit 6 Kilo, vielleicht mit 8 Kilo. Ich würde es aber nicht fester drücken, weil ich will dem Gastronom und dem Barista im Endeffekt auch die Option lassen, dass er noch fester drücken kann. Wenn ich feststelle, da sind nur lauter Bodybuilder als Angestellte, dann können wir das immer noch nachstellen und können den Mahlgrad entsprechend nochmal anpassen. Aber ich gehe erstmal in die Mitte und habe darüber dann auch als Barista, das ist eine wichtige Sache, wie ich finde, auch den Spielraum, den ich haben möchte, um meinem Kunden ein leichteres oder kräftigeres Produkt anzubieten, über mein Tampen.
Ja.
Und dann wird der Siebträger eingehängt, dann drücke ich es erstmal auf die Taste drauf. Vorher habe ich wahrscheinlich schon einen Schluck Wasser rausgelassen, habe es also schon mal kurz geflasht. Das kommt auf die Maschine an, ob ich einen flaschen muss oder ob ich es flaschen sollte. Drück drauf, lass einen Espresso in die vorgewärmte Tasse reinlaufen. Das würde ich schon so machen, wie ich es nachher auch trinken möchte. Und schau mir einfach erstmal an, wie ist der Strahl, wie ist der Auslauf aus dem Siebträger, wie sieht es aus? In welcher Geschwindigkeit ist es? Ist das schaumig? Ist das zu langsam? Tröpfelt es? Ist das schwarz? Es gibt also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, von zu schnell bis zu langsam, von zu hell bis viel zu dunkel. Also hier geht es optisch einmal konsistent, Geschwindigkeit, aber auch farblich.
Jetzt nochmal eine Erinnerung zu unserer Exkursion Extraktion.
Ja.
Also unsere Zielmenge, die Sie vorgeben, die per Definition zwischen 30 und 35 Milliliter ist, aber Sie vorgeben, also Sie als Hörer, sollte zwischen 20 und 30 Sekunden erreicht sein. Und wir haben jetzt einfach mal zum Ziel, wir haben viele Robusta drin, wir machen 22 Sekunden für 35 Milliliter.
Ja.
Ja. Das heißt also, auch die erste Tasse, die rausgelaufen ist, nachdem wir optisch überprüft haben, wie ist denn das Ganze, die trinken wir jetzt auch noch nicht.
Nee, die trinken wir auch noch nicht.
Die trinken wir auch noch nicht, aber wir gucken schon mal, Geschwindigkeit, ja, könnte so hinkommen, wir zählen so mit. Shotglock halte ich für eine tolle Sache, eine wichtige Sache. Die richtig geilen Maschinen haben es natürlich integriert.
Ich wollte sagen, oft ist es sogar dabei. Ja.
Und Extraktionszeiten ist wirklich das Allerwichtigste und der größte, der nutzvollste Indikator, was Kaffeegeschmack und Kaffeekonsistenz anbelangt, aus meiner Sicht. Gut, jetzt sind wir dabei, wir haben den mal rauslaufen lassen. Weshalb trinken wir denn noch nicht? Zum einen ist es schon fast Usus, dass man den erst nicht trinkt. Aber zum anderen, wir haben ja eine jungfräuliche Maschine. Das heißt also, das ganze Ding schmeckt noch metallisch. Der ganze Brühkopf ist noch metallisch. Wir lassen da ein paar einfach durch, damit er eben auch so eine gewisse Patina bekommt.
Ja.
Ich möchte hier ganz und gar keine Ablagerung haben. Ne? Deswegen Reinigung ist das Wichtigste, was geht. Aber so durch komplette jungfräulich-metallische Maschinen würde ich jetzt auch keinen Kaffee trinken. Man spürt das, man schmeckt
das. Das schmeckt so. Es wird ein sehr hartes Produkt meistens. Und ich habe einfach Störtöne mit drin, die ich bei der 10. Tasse schon wesentlich weniger habe und bei der 50. und 100. nachher, wenn das Gerät im Gebrauch ist, die sind ganz weg. Also das ist ganz, ganz wichtig. Von daher, dann kommt der nächste, ich lasse den nächsten. Vielleicht habe ich jetzt festgestellt, okay, ich bin erst bei beispielsweise 18 Sekunden. Ich habe meine Zielzeit von 22 Sekunden. Die Literung, also die ML-Zahl, habe ich ja eingegeben in die Maschine über das Flowmeter. Also das ist
Das haben im Haushaltsbereich nicht alle. Gut.
Aber sagen wir mal viele
und
ich weiß also meine Menge, die rauskommt, die stimmt und sehe aber, ich bin bei 18 Sekunden und
muss also noch ein bisschen Gas geben.
Muss ein bisschen Gas geben und mache jetzt als nächstes Folgendes. Wie gesagt, ich trinke das Produkt nicht, aber ich mache jetzt mal den Siebträger raus und gucke mir mal den Siebträger an. Ich weiß, ich bin zu schnell und stelle jetzt zum Beispiel fest, aha, im Siebträger oben drin ist auch ganz schön viel matschiger Kaffeesatz. Und dann weiß ich, aha, das von Hand dosierte Kaffeemehl war einfach erstmal zu wenig. Ich könnte jetzt, um die Zeit zu erreichen, natürlich sofort sagen, ich mache nochmal 2 Grad von 360 Grad, also wirklich 2 Grad, ganz wenig, die Mühle feiner, um langsamer zu werden. Aber ich kann auch erstmal, und das ist der erste Schritt jetzt, das jetzige Mahlgut in dem jetzigen Mahlgrad in der Menge etwas erhöhen, damit der Siebträger erstmal voll ist und der matschige Satzkuchen verschwindet. Das mache ich als nächstes, lass den Mahlgrad, wo es ist, drück drauf, dosiere nochmal die Mahlmenge neu und trau mich etwas mehr manuell da hineinzumachen.
Ja, vor allem im Haushalt, wo wir auch viele Vibrationspumpen haben, dann ist das wirklich der Schritt der Wahl, zuerst es so zu füllen, dass ich den Duschenabdruck, den Kontakt zur Dusche eben auch danach sehen kann. Also das ist ganz wichtig, dieser Rückwärtsindikator, was ist mir gelungen, habe ich zu wenig drin. Man glaubt es nicht, wie viel da in so ein Ding reinpasst, also einfach noch ein kleines bisschen mehr reinmalen erstmal.
Stelle dann fest, ich mache das wieder und bin beispielsweise jetzt bei 20 Sekunden. Okay, hat funktioniert, ich nehme den Siebträger raus und jetzt ist es so, ich sehe den Abdruck meiner Dusche oben im Satzkuchen und kann den wunderbar ausklopfen. Ist auch wirklich eine Komfortsache, weil wenn meine Sudschublade jedes Mal mit Matschkaffee geflutet wird, läuft mir nach einer kurzen Zeit wahrscheinlich irgendwo über das Küchenbrett dann was aus, weil es halt alles eine sehr matschige Angelegenheit ist. Man kann schlecht entleeren, der Siebträger wird immer Reste beinhalten, ich muss es auswaschen am Waschbecken. Mache ich das aber voll, am Ende ist es trocken, ich sehe den Abdruck oben drin, ich habe einen trockenen Puck, der da rausgefallen kommt. Ist das eine super saubere Sache, kurz mit dem Pinsel durch und schon kann der nächste gemahlen werden. Dann sage ich, okay, 20 Sekunden sind mir noch ein Tick zu schnell, ich wollte ja 22 und jetzt gehe ich her und mache wirklich im Gradbereich, Grad, also von 360 Grad, 1-2 Grad feiner nochmal die Mühle und mal wieder manuell voll, weiß schon, okay, ich habe mich dran gewöhnt, ich muss tatsächlich optisch den Siebträger überfüllen, tempe neu, mach meinen Siebträger rein, lass den Espresso laufen, der läuft jetzt beispielsweise 24 Sekunden, weil ich natürlich ein bisschen feiner gemacht habe, habe mich getraut, genug reinzumachen, habe 4 Sekunden mehr Laufzeit, das ist jetzt so ein Klassiker, du hast dann einen so einen Überschwinger praktisch in der Zeit und lass den laufen und sag, okay, jetzt bin ich in einem Bereich, alles klar, ich komme jetzt dem sehr, sehr nah, wo ich eigentlich hin will, die Laufzeit passt, es ist jetzt alles ganz gut, vielleicht will ich ein bisschen schneller werden, könnte ich machen, indem ich ein bisschen weniger fest tampe. Beim nächsten Espresso probiere ich das einfach mal aus und nehme jetzt was Neues mit rein. Indem ich sage, ich gehe jetzt an die Zeiteinstellung der Mühle. Jetzt ist es bei mir erst soweit, dass ich mich jetzt damit auseinandersetze. Ich weiß jetzt, der Mahlgrad wird ungefähr passen, meine Laufzeit passt, wenn ich das ordentlich manuell befülle. Jetzt gehe ich her und sage das erste Mal zu der Mühle. Ich gehe ins Menü rein, schaue mir an, Single Dose, Double Dose, also die einzelne Tassenmenge als erstes und stell die ein und guck, okay, wie lange muss ich ihn mahlen? Das ist ja von Mühle zu Mühle und das weißt du jetzt viel besser dann als ich. Es hängt mit der Mahlscheibengröße zusammen und mit der Geschwindigkeit des Motors ganz unterschiedlich von bis, wie, was würdest du sagen, eine Single Dose kann bei dem, was du im Angebot Haushalt? Hast. Fang mal von der schnellsten Mühle, die du hast, bis zur langsamsten. Wo sind wir da?
1,7 Sekunden bis 14 Sekunden.
Exakt.
Ja gut, aber 1,7 Sekunden, das ist, im Haushalt, sage ich mal, eine schnelle Mühle, 6 Sekunden.
Ja.
Ja, das sind dann 64er Mahlscheiben. Ja. 84er Mahlscheiben im Haushalt ist toll, also wer das hat, aber das haben die wenigsten.
Ja, aber das heißt, man sieht schon, wir reden hier wirklich von unglaublichen Geschwindigkeitsunterschieden. Das heißt, je nachdem, was ich für eine Mühle habe, stelle ich jetzt meine Zeit ein. Wir sagen mal, wir sind im Haushalt unterwegs und ich mache erstmal 5,5 Sekunden, weil ich das jetzt denke, okay, das könnte so eine Zeit sein. Die gebe ich da ein und mach mal eine Probemahlung und stell fest, okay, ja, kommt in die richtige Richtung, sieht ganz ordentlich aus, vielleicht ein bisschen Unterschied zu meiner manuellen Einstellung von vorher, macht nichts, einhängen, Schuss, also man sieht, man muss relativ viele Espresso-Tassen da haben oder oft spülen. Also, der nächste Espresso, den lasse ich laufen und habe wieder denselben Effekt wie vielleicht vorher, wäre der Klassiker zu sagen, ich bin einen Tick zu schnell, ich bin wieder bei 18, aber mein Satzkuchen ist auch wieder matschig. Das heißt, das Einzige, was ich mache, ist, ich gehe nach oben. Im Haushaltsbereich können wir hier ein bisschen generöser sein und sagen, wir lassen die Mühle mal. Was würdest du machen?
0,1 Sekunden länger laufen.
Genau, wir lassen sie länger laufen, 0,1 also, bis 0,5. Einfach erstmal reinlaufen lassen und erhöhe die Zeit. Mach dann wieder einen Shot und sag, okay, jetzt komme ich mit meinem Mahlgrad, meiner Wassermengeneinstellung, also es wird immer mehr voreingestelltes kommt hier zusammen. Bei einer Laufzeit, jetzt sagen wir mal als Beispiel, ich habe 0,3 Sekunden erhöht, von 5,8 Sekunden komme ich jetzt schon ganz gut hin. Mein Siebträger ist ganz gut gefüllt, ich habe einen trockenen Puck am Ende, die Mahlmenge passt jetzt ganz gut, mein Mahlgrad passt da auch noch wunderbar dazu, bin jetzt aber die ganze Zeit bei 25 Sekunden. Das ist jetzt eine Sache, die ist gut möglich, kann sein, dann muss ich mich entscheiden. Jetzt geht es nämlich langsam ums Gefühl, das jetzt mit reinkommt. Ich muss mein Produkt jetzt, und jetzt kommen wir in den Bereich, vorhin haben wir gar nichts getrunken, wir haben Kaffees nur gemahlen, jetzt muss ich auf einmal relativ viel trinken. Das heißt, ich brauche das Glas Wasser nebenbei, freue mich, dass ich vorher nicht so viele Espressi sinnloserweise getrunken habe, denn jetzt muss ich einige trinken. Jetzt muss ich mal probieren, das, was ich jetzt gemacht habe mit meiner Maschine, mit meinem Pumpendruck, der hinterlegt ist, das ist ja auch eine ganz wichtige Kenngröße, die wir heute nicht besprechen. Aber mit dem Setup, was ich jetzt da habe, jetzt muss ich mal probieren, wie schmecken eigentlich meine 25 Sekunden? Ich wollte doch 22. Und probier das Produkt. Du hast jetzt vorhin gesagt, vielleicht habe ich einen Espresso, der hat einen hohen 50-prozentigen Robusta, also Cannephora-Anteil. Und probier den einfach mal. Und stell fest, das Produkt ist ganz gut, aber mir ganz persönlich vielleicht ein Tick zu bitter oder zu stark geworden. Dann macht das Sinn zu sagen, dass ich die Laufzeit wirklich einen Tick reduziere. Weiteres Thema, wenn ich so etwas habe, wäre die Temperatur, das ist aber ein anderer Podcast.
Ja.
Ja. Also das heißt, ich reduziere.
Das bedeutet auch aus meinem Lehransatz, zum einen, Mühleneinstellung ist das Komplexeste und auch das, was am meisten Erfahrung bedarf. Wir versuchen dem Haushalt die Angst vor den Mühleinstellungen zu nehmen, indem wir jetzt, nachdem wir das gefunden haben, die meisten stelle ja ich erstmal so vor ein, aber es wäre ein Fehler zu denken, ich gehe nie daran, weil da ist die Kreativität. Wir versuchen aber trotzdem, das Ganze so stabil als möglich zu halten, indem wir zum Beispiel in die Bohnenbehälter dringend empfehlen, nur ungefähr die Größenordnung reinzufüllen, die tatsächlich an dem Tag verbraucht wird, weil Bohnen werden unter UV-Einfluss relativ schnell sich in der Restfeuchte verändern. Ja. Erklär du, was da stattfindet. Und wir müssten dann theoretisch an dem Tag zwei danach, wenn der Bohnenbehälter komplett voll gemacht wird und ich brauche dafür eine Woche, müssen wir die Mühle immer wieder ein bisschen feiner einstellen. Da wir das nicht machen wollen, ist es auf jeden Fall mal ein Alltagstipp. Füllt oben nur so viel rein, wie ihr ungefähr verbraucht, damit die Mühle auch konstanter läuft.
Das stimmt. Darüber hinaus möchte ich dem vielleicht noch dazu ergänzen. Nur so viel, wie ihr verbraucht, und bleibt auch dabei. Denn wenn du auf einmal sagst, ich fülle jetzt zum Beispiel 100 Gramm ein, weil das meine tägliche Dosierung ist, und fülle dann aber mal ein halbes Kilo ein, dann wird sich wieder wird es einen Effekt haben auf die Mahlmenge, die unten rauskommt. Es drücken mehr Bohnen oben auf das Mahlwerk drauf, die Schwerkraft wirkt, die Mühle wird, man glaubt es oder nicht, schneller. Und dadurch, dass sie schneller wird, passen auf einmal meine Mengen nicht mehr. Das muss ich berücksichtigen. Und wenn ich das sage ich den Leuten eigentlich auch immer dazu, wie gesagt, mehr in der Gastronomie. Ich sage mir, ich stelle die Mühle so ein, wenn der Bohnenbehälter halb voll ist. Denn der Gastronom wird wohl einen Bohnenbehälter oder einen halben am Tag verbrauchen. Und wenn ich den auf der Hälfte einstelle, wird es ganz voll noch funktionieren, aber relativ leer auch. Im Haushalt kann ich viel mehr darauf eingehen, wie meine Gewohnheiten sind. Kleiner Haushalt, wenig Bohnen rein, ein großer Haushalt, vielleicht mit großer Familie, mit Mehrgenerationenhaus, wo jeder die Maschine bedient, kommt eben etwas mehr rein. Aber es ist genau das Thema. Eine Bohne ist eine empfindliche Sache. Deckel drauf, wichtige Sache. Und wenn sich das vermeiden lässt, finde ich immer, also es wird zwar auch gedampft an so einer Kaffeemaschine, das ist aber ein kurzer Moment. Ich finde immer ein Waschbecken, an dem permanent heißes Wasser bezogen wird, oder eine Spülmaschine direkt unterhalb einer Mühle, empfinde ich nie als besonders förderlich, weil viel Feuchtigkeit in der Luft ist. Und Bohnen und auch Mahlgut, das vorne immer im Auslauf der Mühle drin ist, wird damit immer reagieren und klumpen. Mhm.
Gut, dann haben wir also die Mühle eingestellt. Wir haben sie justiert. Jetzt gibt es doch den Bereich des Double Shots.
Ganz wichtig.
Die ganz einfachen Mühlen, die verdoppeln dann einfach die Mahlzeit.
Also 5,8 beziehungsweise
Mahlmenge.
Hatten wir gesagt, ungefähr.
Ja. Und dann also ist es verdoppelt. Ja? Wichtig. Ja. Aufgrund auch der Beschaffenheit der Filter, die in den Filterträgern drin sind, dass wir da an den Mühlen auch nochmal Einfluss nehmen können, dass wir die T1, also die Zeit für den Single Shot, separat von der Zeit vom Double Shot einstellen können. Und das heißt also, wir gehen jetzt an den Double Shot. Der Mahlgrad ist ja gesetzt.
Ja.
Was erwarten wir von einem Double Shot? Dass er die gleiche Extraktions hat wie der Single Shot, dass er genauso aussieht. Tom, erzähl, wie gehst du davor?
Also beim Double Shot ist es so, man muss immer wissen, der Double Shot ist generell einer, der würde jetzt dazu neigen, dass er schneller laufen kann, weil er zwei Ausläufe hat, weil er auch unten das Sieb, wenn man sich das mal anschaut, ist beim Single ja eine Verjüngung. Da geht es ja zusammen, also von der maximalen Durchmesser wird es ja ungefähr halbiert. Beim Double wird es ja praktisch von oben nach unten als Wassersäule durchgedrückt. Das heißt, hier muss ich eben gucken, dass ich die Laufzeit wird hier tendenziell einen Ticken schneller sein. Was mir beim Double Shot immer wichtig ist, ist, dass er ungefähr so schmeckt wie der Einzelne. Also auch hier ist wieder das Gefühl eine wichtige Sache. Denn wenn ich drei Espressi mache, wäre das schon ganz gut, wenn die irgendwie geschmacklich in einer Ecke stehen und nicht der eine extrem bitter ist und die anderen vielleicht ganz und gar zu leicht. Also beim Double Shot ist erstmal ganz wichtig, dass man erstmal nochmal sagt, du hast es eben angedeutet, ein 8 oder 9 Gramm Basissieb hat kein 16 oder 18 Gramm Gegenspieler, sondern meistens etwas weniger. Der Doppelte ist nicht zweimal, auch von der Mahlmenge her, zweimal der Einzelne, sondern ein Ticken weniger. Und deshalb ist es nicht die Verdopplung der Mahlzeit.
Wir sind jetzt aber trotzdem von dem Einersieb, wir haben den Mahlgrad mit dem Einersieb gesucht, weil wir ja im Haushalt sind.
Ja.
Ja? Uns ist durchaus bewusst, und wir empfehlen es auch unseren absoluten Kaffeespezialisten, dass man im Endeffekt eine noch exaktere Extraktion mit einem Doppelsieb bekommt und das dann auch tatsächlich diese absoluten, die Speerspitze im Kaffeemarkt, die verwenden eigentlich nur das.
Die haben gar kein einzelnes Sieb. Ja. So ist es. Also ganz viele der
lieber einen weglaufen
Profibaristen, genau, die haben gar kein einzelnes Sieb mehr. Ja. Und beim Doppelten ist jetzt der Effekt, den ich vorhin genannt habe, mit der Grind-on-Demand-Mühle noch viel größer mit der Luft, die ich reinmale. Ja. Also hier muss man ganz klar sagen, ich habe das auch im professionellen Bereich immer wieder, dass die Leute zu mir sagen, sie machen ja viel zu viel Kaffee da rein.
Ja.
Nein.
Ja.
Also wenn ich da jetzt 16 bis 18 Gramm in so ein Sieb reinmale und davon ist die Hälfte Luft, dann wirkt das so, als ob der Kaffeeröster Schulz hier nur Bohnen verkaufen will und malt hier offensichtlich 30 Gramm rein. So ist das nicht. Sondern wirklich einen großen Berg, da muss ein Kilimanjaro praktisch oben drauf stehen.
Ja.
Und dann drücke ich das mit dem Temper zusammen und stelle fest, passt locker rein.
Und dann noch eine Anekdote aus dem Haushalt. Hier ist es jetzt ganz, ganz wichtig. Wenn ich viele Double Shots machen will, dann sollte ich nicht zu kleine Mahlscheiben wählen. Natürlich ist das preislich erstmal ein großer Unterschied. Aber die laden sich so stark auf, dass bei einem Double Shot zum Schluss bestimmt 5 Gramm an dem Siebträger vorbeifliegen. Und insofern, je größer die Mahlscheiben, desto souveräner kommt das ganze gemahlene Kaffeemehl eben in den Filter. Also nur als kleiner Hinweis, Double Shots, wenn die wichtig sind, sollte man auch in größere Mahlscheiben investieren.
Ja, und wenn der Double Shot wichtig ist, kann man es auch so machen, wie du es vorhin schon gesagt hast, dann kann ich auch den Double Shot präferieren und stelle mir den perfekt ein, denn ganz am Ende wäre ein Double Shot zumeist ein Ticken feiner gemahlen als der Single.
Ja.
Und es wird auch hier keinen Mahlgrad geben, der das beides perfekt abdeckt, aber zu 90-95% kann ich das miteinander übereinbringen. Wenn ich aber sowieso weiß, ich mache die nur Double, dann kann ich das auf jeden Fall so verwenden.
Haben wir unsere Espressi?
Die Espressi haben wir jetzt gemacht. Gut. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, und das ist mir wirklich eine entscheidende Sache, wenn man das eingestellt hat, soll man ganz klein ein bisschen neugierig bleiben. Man muss mal hergehen und muss den Espresso auch nochmal einen ganz kleinen Ticken kürzer laufen lassen. Man muss ihn auch mal einen ganz kleinen Ticken länger laufen lassen. Und ich meine hiermit auch die Wassermenge. Sich mal trauen. Was passiert denn eigentlich? Wie sieht denn der aus? Wie schmeckt denn mir das? Was schmeckt mir am besten? Gibt der Sache, wenn ich was ausprobiere, und es ist ganz und gar grauslich, natürlich sofort zurückdrehen, merken, wo man ist. Ein Smartphone hat heute jeder. Schießt euch mal ein Foto von der Mühleinstellung, die euch gut gefallen hat, und von da aus geht er her und experimentiert einfach mal ein bisschen.
Ja.
Aber ihr müsst den Rückweg wieder finden, denn ansonsten gibt's ganz oft ein Desaster und man muss dann, ich finde nie mehr da raus. Und,
der Rückweg, der kann auch über die 360-Grad-Grenze gehen, dann habe ich ein kleines Problem.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz auch genau mein Einsatz, und auch da, natürlich hat jeder seinen Lieblingskaffee, und wenn man der Rösterei treu ist, da freuen wir uns darüber. Aber man sollte auch mal vielleicht einen Kaffee ausprobieren. Man kommt vom Urlaub und sollte das ausprobieren. Und da gilt es einfach zu sagen, gibt dem Kaffee auch eine Chance, dass er in seiner Komfortzone ist, dass er in seinem guten Bereich läuft. Das heißt also auch hier die Mühle einstellen. Ich sage immer, erstmal einmal Richtung 20 Sekunden, einmal Richtung 27, 28 Sekunden. Schmecken mir beide Zeitfenster nicht, dann könnte ich vielleicht sagen, das ist nicht der richtige Kaffee für mich.
Ja.
Aber erstmal die Chance geben, dass er überhaupt da hinkommt. Nicht einfach in die Mühle einen komplett anderen Kaffee eingestellt ist, dann kommt der Kaffee nicht in seine Stärke. Also da auch mal ein bisschen Fairness gegenüber anderen Röstarten. Es macht ja auch Spaß.
Es macht Spaß.
Kaffees aus aller Welt mal auszuprobieren.
Ja, auf jeden Fall. Und man wird, egal was man testet, immer wieder zu seiner Neigung zurückfinden. Das ist ganz klar. Das gilt bei jedem dieser Produkte so. Und was auch wichtig ist, wenn man einen neuen Kaffee ausprobiert, das sage ich halt auch immer dazu, ich finde 500 Gramm sind eine tolle Größe. 500 Gramm sind, wenn wir das mal grob durchrechnen, zwischen 50 und 60 Tassen. Die brauche ich. Ich bin vielleicht mit zwei Leuten, wir haben eben gesagt, zur Mühle einstellen. Jetzt sagen wir mal, die ist schon voreingestellt. Ich mache nicht out of the box, sondern es ist meine Standardmühle. Ja, betreibe ich seit einem Jahr zu Hause. Dann brauche ich vielleicht 8 bis 10 Produkte und dann ist der schon in seinem Fenster, wo er irgendwo hingehört. Und dann muss ich dem Kaffee, dann bleiben mir übrig, 40, 50 Tassen, mit zwei Leuten sind es für jeden 20 Tassen. Die muss ein Kaffee bekommen, damit ich mir eine Meinung über dann entsprechend 20, 30 Tassen, vielleicht 2, 3 Tage pro Person, dass ich probieren kann, bei einem ist vielleicht eine Woche, aber ich muss dem diese Zeit geben und danach zum Ausgangsprodukt zurück. Und dann weiß ich, ob das neue Produkt bereichernd ist, ob ich da bleiben will oder ob das alte wirklich mein Geschmack ist.
Sehr witzig, ich habe vom Kunden, wir sind ja kurz nach der Weihnachtszeit, da gab es einen ganz witzigen Adventskalender mit 24 verschiedenen Kaffeesorten und jeden Tag waren 20 Gramm drin und leider Gottes konnte er die dann eben nicht ausprobieren, die waren dann quasi weggemahlt, aber für mich ein Anreiz, Tom, wir machen nächstes Jahr einen Adventskalender mit 500 Gramm, ja. Damit der Kunde auch ein bisschen Spaß hat, ob er das dann am selben Tag dann noch ausprobiert, ach vielleicht auch doch nicht.
Ja, aber 20 Gramm, das war wahrscheinlich kein Kaffeefreund, der sich das da ausgedacht hat.
Aber witzige Idee auf jeden Fall. Gut, wir haben jetzt die Frage im Haushalt, meistens, wenn ich dann irgendwie den Barista-Guide mache und stelle dann die Maschinen im Haushalt auf, habe ich die Wasserhärte kontrolliert, die Mühle habe ich gemeinsam eingestellt, erkläre die Instrumentarien, die dahinter stehen, steht meistens noch ein Vollautomat nebendran, den behalte ich für den Kaffee.
Hm. Ja.
Und mein Ansatz ist, nee, das braucht ihr nicht. Hm. Ja, aber ich habe doch hier ein Espresso-Setup und das ist auch richtig. Aber nichtsdestotrotz muss man nicht unbedingt eine zweite Mühle haben, um mit einem Siebträger tolle Kaffeeprodukte zu machen. Da gibt es, ohne die Mühlen zu verstellen, weil das ist ja auch so eine Idee, die jeder hat, kann ich dir oben einen neuen Behälter drauf machen, dann mache ich eine Kaffeebohne rein. Also wenn circa 10 Tassen noch zwischen Behälter und den Mahlscheiben und noch eine Tasse zwischen Mahlscheiben und Auslauf. Es ist einfach überhaupt nicht praktikabel, mit einer Mühle zwei verschiedene Kaffeesorten zu machen. Selbst wenn ich den Mahlgrad mir dann angemarkert habe, es wird einfach nicht funktionieren. Also muss ich mit diesem Espresso-Setup Kaffee machen können. Und was sich die Italiener da einfallen haben lassen, das war ja damals noch aus den Zeiten der Handhebelmaschine, um eine lange Tasse zu machen, die der Italiener an sich ja gar nicht braucht. Also die größte Menge sind da 80 Milliliter. War das aber in der Besatzungszeit für die Amerikaner, ihre Feldflaschen voll zu machen, da gab es den Americano. Mhm. Und also das wäre die Variante 1, dass wir einen ganz normalen Espresso, das Setup haben wir ja festgelegt, in heißes Wasser laufen lassen. Und das ist eine tolle Variante. Man muss das unbedingt rühren, hat verschiedene Dichten, schmeckt sehr aromatisch, hat aber den Kampf um den Körper, hat der Espresso gegen das Wasser verloren. Also es ist einfach ein Produkt, das eher gegebenenfalls an Filterkaffee erinnert, so ein bisschen, aber ganz, ganz tolle Aspekte hat, ganz einfach.
Ja.
Und da gibt es ein großes Nord-Süd-Gefälle. Nördlich wird unheimlich viel Americano getrunken oder eben auch, da wird ja viel mehr gefiltert. Und je weiter südlicher ich komme, dann gibt es einen Kaffeecreme. Mhm. Und wie mache ich denn jetzt den Kaffeecreme? Tom, erklär es uns mit einem Mühlensetup, das auf Espresso steht.
Ja, also der Americano, absolut, da bin ich voll bei dir. Ich finde den Americano spannend, geschmacklich, aber konsistent ist es überhaupt nicht meins. Also wenn ich kann, trinke ich nicht, weil ich ihn einfach langweilig finde auf der Zunge. Das ist wie Limo, ja, da ist also kein Körper mehr da, ist klar. Plan B wäre, dass ich sage, ich nehme das doppelte Sieb, male da, wenn ich die Möglichkeit habe, manuale was rein und mach's nicht ganz voll. Habe ich es nicht manuale, diese Möglichkeit, also sagen wir mal, normalerweise wären 18 Gramm drin, dann würde ich sagen, mal 12, 13 Gramm da rein. Wenn ich das nicht machen kann, dann nimmst du einfach die einzelne Dosis, die Single Dose, und malst die da rein in das doppelte Sieb. Das ist ja in sich schon mal eine schwierige Geschichte, aber dann...
Vor allem, weil wir sie die ganze Zeit abempfohlen haben. Ja, wir müssen sie ja mehr ganz voll machen, damit wir den Duschenabdruck sehen. Genau,
hier, so ist es. Also hier wollen wir keinen Duschenabdruck, wir wollen keinen Puck haben. Am Ende wird es eine riesen Matsche, die da rauskommt, wenn ich fertig bin mit Brühen. Aber ich kann mit der Espresso-Malung dann über das doppelte Sieb, weil Platz drin ist, weil einfach jede Menge Luft drin ist, läuft das Wasser, und ich kann es ja gar nicht verdichten. Selbst wenn ich es verdichte, das Wasser, das da reinschießt, wird sofort das alles auffüllen. Ich habe also den Whirlpool, es läuft, der Kaffee unten raus ist viel, viel schneller, obwohl ich eine Espresso-Malung habe, als der Espresso. Und meistens, wenn man das so macht mit der Einzelmalung, ist meine Erfahrung, eine normale Kaffeetasse 140, 160 ml, die ist ja auch nach 20 Sekunden, 25 Sekunden bereits voll. Ich mache das raus, das ganze Wasser hatte aber die Chance, mit dem Pulver in Berührung zu kommen. Und dadurch bin ich viel konsistenter in dem Kaffee. Ich habe viel mehr Körper und habe trotzdem ein tolles Produkt, weil es nicht zu lange Kontakt hatte, was ich ja gehabt hätte, wenn ich diese Wassermenge durch den Espresso voll abgeschlossen durchlaufe, läuft er ja 90 Sekunden. Das ist unmöglich. Ja. So kann ich mit derselben Malung viel schneller ans Ziel kommen, mache mir eine Kaffeetasse voll und meistens schmeckt es sehr, sehr gut und man ist erstaunt, was so ein Espresso eigentlich
man
alles kann.
Man kann es nicht glauben, dass es aus einer Espresso-Bohne kommt. Also ich finde es auch das ideale Produkt für den Kaffee-Creme, gerade wie gesagt in unseren Regionen, wer ein bisschen Körber gewohnt ist, sollte das mal ausprobieren.
Ja.
Tom, Kaffeemaschineneinstellung, könnten wir jetzt noch mal eine Stunde weiter erzählen?
Ja.
Es ist natürlich so, der perfekte Espresso funktioniert nur mit einer perfekt eingestellten Maschine und jeder Menge Erfahrung. Aber als Guide für Spaß ab der ersten Stunde hoffe ich, dass da einige Infos drin waren, die ihr zu Hause umsetzen könnt. Wir sind auch immer da. Ihr könnt euch bei uns melden. Wir haben da schon einige Tools, auch telefonisch oder per Video, ein bisschen zu helfen. Aber nochmal, das Zeug muss stimmen. Mühle, ordentliche Einstellung und ordentliche Pflege. Und über Pflege reden wir das nächste Mal. Was meinst du?
Ja? Machen wir sehr gerne, freue ich mich drauf.
Also Tom, vielen Dank für deine Ausführungen. Wir hören uns nächste Woche.
Bis bald. Ciao. Tschüss.